Gut, wunderbar. Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem heutigen Abend hier im Kepler-Salon. Mein Name ist Anna Minter. Ich bin von der katholischen Privatuniversität Linz für die Architekturgeschichte, den Lehrstuhl zuständig. Und ich freue mich, dass Sie heute hier erschienen sind und wir über ein aktuelles, auch vielleicht sehr brisantes Thema diskutieren werden, dem aber eine historische Annäherung vorausschicken wollen. Vereint für die Kunst. Sie sehen schon durch die Absetzung des Tees, es geht um Vereine und Versammlung, das Zusammenschließen, um gemeinsam für die Kunst, die Kunstförderung, die Kunstvermittlung aktiv zu werden. Und insofern wollen wir heute Kunstvereine aus einer historischen Perspektive, aber bis in die Gegenwart zu aktuellen Aktionsplattformen als Instrumente der Kunstförderung diskutieren. Im Vordergrund steht für uns dabei vor allem auch die Frage nach den Formen dieser Kunstvermittlung, Kunstförderung, der zeitgenössischen Kunstvermittlung. Nicht so stark aus einer finanziellen Perspektive, sondern vielleicht auch aus einer pragmatisch-idealistischen und tatsächlichen realisierbaren Perspektive. Und ich freue mich sehr, dass wir aus ganz verschiedenen Sparten heute hier mit Diskutantinnen da haben. Das ist einmal Elisabeth Tschihak vom Oberösterreichischen Kunstverein, Hemma Schmutz vom Lentos, ehemals Salzburger Kunstverein. Wir haben Jakob Dietrich von dem Kunstraum Memphis, aber auch Kirche und Nomadenetappe und Beate Geschwendner-Leitner vom Diözesanen Kunstverein. Wir wollen die Diskussion hier auf dem Podium nicht allzu lange geschlossen halten, sondern möglichst bald und gerne auch in eine offene Diskussion eintreten. Insofern sind Sie herzlich eingeladen, dann eben auch mitzudiskutieren. Ich möchte als historische Perspektive nur ganz kurz vorausschicken, weil vielleicht Kunstvereinen immer so ein bisschen das Traditionshafte, vielleicht auch das etwas Antiquierte schon im Namen irgendwie anhängt, aber ich glaube, es gilt zu vergegenwärtigen und das wird Beate Geschwendner-Leitner dann auch im Zusammenhang mit dem Diözesanen Kunstverein deutlich machen, dass das 19. Jahrhundert ein ganz spannendes Jahrhundert ist, in dem sich das Bürgertum und vor allem das Bürgertum zusammenschließt und in unzähligen Vereinen, das 19. Jahrhundert ist faszinierend, weil so viele Vereine entstehen und auch tatsächlich große Bevölkerungsmassen mobilisieren können. Und gerade in Bezug auf Kunst oder auch Künstlervereine eine Gegenposition bilden zu den etablierten Kunstvereinen oder zu den etablierten Kunstinstitutionen, nämlich dem Adel, der Kirche oder auch vielleicht dem Ständestaat und dass hier eine bürgerliche Bewegung entsteht, die sich für die Kunstförderung auch einsetzt. Im Gegensatz zu Museen, und da kann Hemma Schmutz dann vielleicht auch nochmal die Unterschiede zwischen Verein und Museum auch aufmachen, haben diese Kunstvereine eben nicht das ausschließliche Interesse der Kunstbewahren, der Kunstkonservierung oder auch Sammlung, sondern vor allem wirklich ein ganz starkes Engagement für die zeitgenössische Kunst und vor allem die Vermittlung von zeitgenössischer Kunst in die breite Öffentlichkeit. Also dieses revolutionäre Moment, das aktive, breiten, orientierte Engagement, darf man bei den historischen Kunstvereinen im 19. Jahrhundert eben nicht vergessen. Und ich glaube, wir werden auch sehen, auch mit den Wandlungen im Oberösterreichischen Kunstverein bis hin zu eben den Aktionsplattformen der Gegenwart, dass dieser Versuch, zeitgenössische Kunst zu fördern und zu vermitteln, immer wieder nach neuen Formen, nach neuen Spielräumen gesucht hat und dieses Engagement eigentlich bis heute sich auch erhalten hat, immer wieder aber auch gewandelt hat. Also es geht um die Frage nach zeitgenössischer Kunst und wie können wir die in die breite Öffentlichkeit vermitteln. Ein großes Thema, was ja auch heute mit Kulturleitlinien von Land und Bund und auch Stadt immer wieder neu diskutiert wird. Der Anlass für uns vom Diözesanen Kunstverein war, überhaupt über Kunstvereine nachzudenken, ist das 160-jährige Jubiläum des Diözesanen Kunstvereins, das wir in diesem Jahr feiern. Und das hat uns einfach über die Rolle von Kunstvereinen im 19. Jahrhundert, aber eben auch um das Nachdenken zu aktuellen Positionen gebracht. Und insofern bin ich sehr dankbar, Beate Geschwendner-Leitner vom Vorstand, die sich ganz intensiv mit der Geschichte des Kunstvereins, des Diözesanen Kunstvereins, mit der Regionalgeschichte auseinandergesetzt hat, dass du uns eine historische Perspektive über diesen Diözesanen Kunstverein, seine Ideale, seine Ideen, seine Aktivitäten auch hier zum Einstieg in diese Diskussion bieten wirst. Bitte schön.
Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Der Diözesan Kunstverein Linz feiert heuer 160 Jahre. Das ist ja nicht so ein gängiges runder Geburtstag, den wir da feiern. Aber 150 Jahre war im Jahr 2009 und da waren wir einfach auch mit der Kulturhauptstadt sehr beschäftigt, mit den Tätigkeiten. Im vierten Heft der Zeitschrift Kunst und Kirche wurde von Jürgen Rath 150 Jahre Kunstverein vorgestellt und dieser Text von Jürgen Rath ist auch für mich heute wichtig in der Zusammenfassung in der Geschichte des Kunstvereins. Wenn der Kunstverein 160 Jahre mit solch einer Veranstaltung feiert, dann denke ich, dann zeigen wir auch gegenwärtig, was uns wichtig ist, dass wir in Diskussion sind, dass wir uns auseinandersetzen mit Kunst, mit Künstlern. Und diese Veranstaltung heute ist ja nicht die einzige. Wir machen einen Geburtstagsreigen. Am Tag des Denkmals, am 29. September, haben wir uns mit Dr. Bernhard Prokisch in Grammerstetten getroffen und haben dort ein Gespräch gehabt zur Ausstattung der Kirche im 19. Jahrhundert. Und das führt uns dann auch schon zur Geschichte des Kunstvereins, weil ja im 19. Jahrhundert extrem viele Pfarrkirchen in Oberösterreich mit neugotischer Skulptur neu ausgestattet wurden. Und ein letzter Teil unseres Geburtstagsreigens wird am 8. November stattfinden, aber vielleicht magst du dann auch dazu noch einladen am Schluss. Im Bischofshof wird am 8. November zur Mittagszeit eine Ausstellung eröffnet. Und zwar von Preisträgerinnen, die vom Diözesan Kunstverein in den letzten Jahren ausgezeichnet wurden. Der Diözesan Kunstverein vergibt seit Mitte der 90er Jahre an Absolventinnen und Absolventen der Kunstuniversität Preise. Und zwei Preisträgerinnen werden exemplarisch vorgestellt. Das ist einerseits Irma Capella, eine unserer ersten Preisträgerinnen, und 2011 oder 2013 hat Iris Aue den Preis erhalten. Die wird auch mit vorgestellt am 8. November in der Ausstellung im Bischofshof. Warum der Bischofshof? Und das führt uns aber auch gleich zur Geschichte jetzt vom Diözesan Kunstverein. Denn gleich nach der Gründung 1859-60 hat der Diözesan Kunstverein im Bischofshof eine Zwei-Zimmer-Wohnung erhalten, um dort auch die Vereinsgeschäfte durchführen zu lassen. Und wenn ich jetzt sage 1859, dann sind das die 160 Jahre. Man muss aber sich auch vergegenwärtigen, dass eine Vorgeschichte notwendig war, um überhaupt zu dieser Gründung zu kommen. Das eine Vorgeschichte plus 10 Jahre in etwa, ab 1849-50. Wir haben da die Situation einerseits, dass Vereinsgründungen leichter möglich sind und auch in der katholischen Kirche ermöglicht wurden, diese Vereinsgründungen. Das war keine Selbstverständlichkeit und 1850 hat es eine Provinzialversammlung gegeben der katholischen Vereine in Oberösterreich und da wurde festgehalten, wir möchten auch einen katholischen Kunstverein gründen. Und die ersten Interessierten, Engagierten haben sich zusammengefunden. Federführend war Pater Florian Wimmer, einer und in der kleinen Gruppe. Aber es ist nicht recht vorangegangen. Es hat dann eine Entwicklung von Statuten gegeben. Die sind 1857 allerhöchsten Ortes bewilligt worden, also vom Kaiserhaus. 1859 dann im Frühjahr auch vom Ordinariat. Aber die erste Generalversammlung hat dann am 18. Oktober 1859 stattgefunden, also ziemlich genau jetzt wirklich auf den Tag, warum 18. Oktober, das ist der Festtag des heiligen Lukas und ein katholischer Verein hat natürlich auch einen Patron und das ist im Fall des Kunstvereins der heilige Lukas. Sie kennen eventuell seine Darstellung, er wird immer wieder auch präsentiert, die Gottesmutter malend und da ist die Verbindung auch zum Kunstverein gegeben. Ich habe schon gesagt, das Vereinswesen kann sich entwickeln ab den 1850er Jahren in Oberösterreich. Wir haben dann noch eine Parallelentwicklung, die wir mitbedenken müssen. Das ist Bischof Rudigier, kommt nach Oberösterreich in die Diözese Linz. Und 1854 wird das Dogma der unbefleckten Empfängnis verkündet. Und das ist für Bischof Rudiger auch ein Anlass, einen Dombau zu initiieren für die Diözese Linz. Man muss ja bedenken, die Diözese ist erst 55 Jahre alt, also noch relativ jung. Und durch diese Initiative zum Dombau schafft es Bischof Rudiger aber auch, dass die Diözese, eine josephinische Diözese, einen Dombau, einen neuen erhält. Die anderen Gründungen, St. Pölten und Budweis, die bekommen keinen neuen Dom. Die Linzer Diözese schon. Und dieses Engagement rund um diesen Dombau beeinflusst natürlich auch die Geschichte des Kunstvereins, aber ist auch sozusagen, hindert auch so wirklich sozusagen den Start, dass man schnell in die Gänge kommt. Aber 1859 ist es soweit. Und was mich dann so überrascht beim Nachlesen ist, dass eigentlich auf einem sehr hohen Niveau weggestattet wird. Wo ich dann schon mir denke, die Vorlaufzeit hat sich ausgezahlt. Denn bereits 1860 erscheinen dann die christlichen Kunstblätter. Das ist zuerst als Beilage zu einer anderen katholischen Publikation, dann als selbstständiges Organ. Und das Besondere ist, dass diese christlichen Kunstblätter bis heute fortbestehen, seit 1971 als Zeitschrift Kunst und Kirche. Und Anna Minter ist ja aktuell auch Redaktionsmitglied in der Zeitschrift. Also da sehen wir schon einen großen Bogen über diese Publikation, über diese 160 Jahre gelegt. Im Vorgespräch haben wir ja auch ein bisschen über die Vereine in Linz gesprochen und ich habe das auch noch einmal interessant gefunden, zu schauen, welche Vereine hat es in Linz denn gegeben bis 1859? Und da habe ich gefunden, dass der Linzer Musikverein der älteste Kulturverein in Oberösterreich war. 1833 habe ich gesehen, dass der Oberösterreichische Musealverein gegründet wurde, 1855 mit 300 Mitgliedern und Bischof Rudiger war Ausschussmitglied. Also da merkt man auch sozusagen die Verbindungen der Vereine untereinander. 1851 ist das Gründungsjahr für den Oberösterreichischen Kunstverein. Also sind wir eigentlich dort wieder die Jüngeren in dieser Runde, aber wir haben gedacht, wir können das feierlich begehen.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zur Programmatik oder zu den Aktivitäten sagen.
Das ist sozusagen die Vorgeschichte, die ich sehr interessant finde. Und was sagen die Statuten? Sie wollen eine Förderung christlicher Kunst und die Pflege der christlichen Kunst überhaupt. Eine Belehrung über die Kunst durch Vorträge und Aufsätze. Das führt uns zur Publikation Christliche Kunstblätter. Die Gründung eines Diözesanmuseums war mit eingeschrieben. Dann die tunliche Entfernung alles Unwürdigen und Unpassenden aus Kirchen. Ein Erforschen und Beschreiben und die Abbildung hervorragender Kunstwerke. Das finde ich jetzt einfach auch von der Mediengeschichte sehr interessant, dass das herausgegriffen wird. Und eine möglichste Erhaltung derselben, also der Kunstwerke und Herstellung neuer Kunstwerke im christlichen Geist und Stil. Es ist in den Statuten festgelegt. Mein besonderes Interesse gilt ja der Kunstvermittlung. Ich habe es interessant gefunden, dass unter dem Thema Belehrung Vermittlung angesprochen wird. Und es bezieht sich dann vor allem auf die Belehrung von den Herren Alumni im Priesterseminar, die eine Einführung in christliche Kunst erhalten. Also das wird auch dann festgehalten und auch in den Generalversammlungen, bei den Ausschusssitzungen dann auch immer wieder betont. Und die Herren Alumni haben die Vorträge erhalten über christliche Kunst. Was hat geholfen beim Aufbau des Vereins? Die Struktur der Diözese hat auch die Organisation für den Verein unheimlich erleichtert und man hat eigentlich sehr schnell dann viele Mitglieder gehabt, also auch schon 300 nach dem ersten Jahrzehnt. Ich nenne jetzt einfach ein paar Themen aus den christlichen Kunstblättern, die angesprochen worden sind in dem ersten Jahrzehnt. Worum ging es da? Es gab Informationen über das christliche Grab, Handwerk und Kunst, Grundsätze für Restaurierungen von Kirchen. Man kann viel leisten für die christliche Kunst, ohne ein Künstler zu sein. Spannend finde ich, dass bereits ab 1861 Pater Florian Wimmer einen Fragenkatalog zur Beschreibung von Gotteshäusern herausgegeben hat. Das war mehrseitig. Da wurde aufgefordert, Gotteshäuser zu beschreiben. Es war der Rücklauf wahnsinnig schlecht. Dann hat man das 1872 noch einmal publiziert. Es ist nicht wirklich gelungen. Also Pater Florian Wimmer hat sich da eher ein bisschen frustriert zurückgezogen. Jetzt wieder der Sprung in die Gegenwart, in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Diese Arbeit ist dann vom Kunstreferat der Diözese Linz gemacht worden. Also da sehen wir, da sind schon Themen aufgenommen worden, die dann sozusagen wirklich umgesetzt wurden, aber dann nicht mehr auf Vereinsebene, sondern auf Institutionsebene über das Kunstreferat. Aber das Thema war da seit dem 19. Jahrhundert. Natürlich hat es eine lange Geschichte, wie unser Verein auch sozusagen auch Abwärtsbewegungen. Das waren wirklich einmal sehr massive, gute Anfangsjahre. In den 70er, 80er Jahren taucht sozusagen da die Geschichte ein. Es hat dann auch einmal Defizit zu bewerkstelligen gehabt. Also wirklich alles, was unerfreulich ist, passiert auch in so einer Vereinsgeschichte. Ich habe recherchieren können über die christlichen Kunstblätter und da habe ich auch gefunden, dass die Ausschusssitzungen dokumentiert sind. Warum ist das für uns so interessant? Weil ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wahnsinnig viele Kirchen neu ausgestattet wurden mit neugotischen Einrichtungen. Und diese Künstler wurden einerseits vorgestellt in den christlichen Kunstblättern und die Begründung, warum dieses umgesetzt wird, das findet sich auch in diesen Ausschusssitzungen. Und wir waren bis jetzt eigentlich immer ein bisschen frustriert, weil wir das immer nur aus den Druckwerken erfahren haben und das große Glück für uns im Verein ist, dass Teile des Archivs wieder aufgetaucht sind und dass wir jetzt die originalen Dokumente haben, wie auch diese Ausschuss in diesen Ausschusssitzungen argumentiert wurde. Ich muss weitergehen.
Genau, ja? vielleicht können wir, also ich glaube, es wird schon auch deutlich, dass das ein ganz spannender Kosmos ist, das wirklich auch sehr dezidiert zu verorten. Wer sind die Akteure in der Vereinsgründung? Welche sozial-kulturhistorischen Kontexte gibt es? Was ja interessant ist, ist, dass es hier auch ein ganz starkes Interesse noch am Kulturerbe gibt. Also es ist sagen nicht ausschließlich der zeitgenössischen Kunstförderung, also verschreibt sich dieser Verein, sondern es geht eben auch darum, eine erste Form der Inventarisierung der historischen Kirchen vorzunehmen und letztendlich anzuleiten, Geschmacksbildung, ganz programmatisch Geschmacksbildung und letztendlich auch ein Geschmacksdiktat zu verbreiten, wie sagen eigentlich dann auch die zeitgenössische Kunst oder eben auch das historisierende Ergänzen vorangetrieben wird. Werden kann. Das Profil hat sich ja geändert. Vielleicht kannst du noch einen kurzen Sprung in die Gegenwart machen, was der Kunstverein sich jetzt auf die Fahnen schreibt und dann können wir in Vergleiche und sagen andere Modelle auch einsteigen.
Genau. Hinweisen möchte ich eben noch einmal auf die Zeitschrift Kunst und Kirche. Seit 1971 als ökumenische Zeitschrift erscheint. Federführend ab Ende der 50er Jahre für diese Zeitschrift war Günter Rombold, den wir da als Redakteur, später auch als Herausgeber der Zeitschrift nennen dürfen und müssen. Unter seinem Vorgänger, unter Dr. Miko, hat sich die Zeitschrift ganz extrem der Gegenwart geöffnet. Die Kirchenbauten der Nachkriegszeit wurden dann auch dokumentiert in der Zeitschrift. Das ist sicher ein großer Verdienst. Und Bischof Maximilian Eichern hat dann 1992 Günter Rombold gebeten, den Kunstverein wieder zu aktivieren. Und Günter Rombold hat sich dieser Aufgabe gestellt und hat den Verein, den Vorstand neu zusammengesetzt. Und es sind entscheidende Weichen in einer Statutenüberarbeitung gestellt worden, sich zu öffnen in der Förderung der zeitgenössischen Kunst. Also da sehen wir dann schon sozusagen, wie auch der Begriff sich endgültig wandelt hin zur Beschreibung der zeitgenössischen Kunst. Wie soll das gehen? Es ist vor allem dann, ist es die Förderung, die Vergabe des Kunstpreises an der Kunstuniversität, an Absolventen und Absolventinnen der Kunstuniversität seit 1995 eigentlich jährlich. Das ist für uns auch finanziell mittlerweile eine Herausforderung, das zu bewerkstelligen. Und auch immer wieder Angebote an Mitglieder und Freunde des Kunstvereins, gemeinsame Ausstellungsbesuche, Atelierbesuche bei zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen durchzuführen. Und auch angeregt von Günter Rombold ein Kunstbegegnungen auf ökumenischer Basis. Ich freue mich, dass die Elisabeth Hörlsberger da ist, weil wir seit fast 10 Jahren gemeinsam einen gemeinsamen Tag Kunstfahrt machen, wo man ganz bewusst auch Werke, Kunstwerke, Künstlerinnen, Kirchen, Räume, Ausstellungen unter dem Aspekt der Ökumene besuchen.
Gut, vielleicht belassen wir es dabei erstmal. Vielen Dank. Ich glaube, dass dieses Phänomen, dass sich die Aufgaben verändern, ist etwas, was wir auch mit dem Oberösterreichischen Kunstverein jetzt nochmal parallelisieren können. Elisabeth Cihak ist selbst Künstlerin, hat auch hier in Linz und also unter anderem auch hier in Linz studiert und ist, was sagtest du vorhin, seit 11 Jahren, glaube ich?
Seit 11 Jahren im Vorstand.
Im Vorstand des Oberösterreichischen Kunstvereins, Vizepräsidentin. Und sagen, also vor allem auch mit diesem Wandelprozess eines historisch sogar noch älteren Vereins hier eben mit betraut. Vielleicht magst du sozusagen ein bisschen auch in die Geschichte schauen, aber gleichzeitig vor allem auch diese Aufgaben, diese Herausforderungen eigentlich der gegenwärtigen Kunstförderung und Kunstvermittlung auch mit thematisieren.
Ja. Mitglied bin ich im Oberösterreichischen Kunstverein schon seit 21 Jahren jetzt. Ich habe in Linz studiert, habe eine Zeit lang in Oberösterreich gelebt, bin aber seit 2000 in Wien. Was natürlich die Arbeit für den Kunstverein etwas erschwert, aber ich bemühe mich nach Kräften. Ich möchte jetzt das aus meiner ganz persönlichen Warte auch etwas erzählen, was es bedeutet, so einem traditionsbeladenen Kunstverein beizutreten und auch diese Altlasten, die diese Traditionen auch bedeuten können, ein Stück weit loszuwerden oder zu aktualisieren, zu verändern, anzupassen an ein zeitgenössisches Kunstgeschehen, an Aktualitäten, an Themen, die einfach das heute repräsentieren. Wir haben in den letzten vielen Jahren, eigentlich besonders intensiv seit 2009 durch Linz 09, einen Diskurs gestartet und auch eine Änderung unserer Vorgangsweise, wie wir unser Programm gestalten. Wir haben Schritt für Schritt versucht, von diesem vereinsinternen Suppentopf etwas wegzukommen und über den Tellerrand zu blicken, immer wieder Künstler von außerhalb auch reinzuholen und das durch das ganze Prozedere, wie wir die Ausschreibungen für das Jahresprogramm formulieren, wie wir sie auch verbreiten, wie wir Leute einladen, an Leute herangehen, zu einem Punkt zu kommen, wo wir sagen können, ja, das können wir jetzt eindeutig vertreten in der Qualität und in dem, was aktuelle Kunst bedeutet, was aktuelle Kunst kann, einen Austausch mit dem Publikum zu intensivieren, Diskussionen anzuregen in vielerlei Richtungen, und einfach unseren Verein zu etablieren, natürlich auch unter, sagen wir mal, schwierigen Phasen, wo nicht alle Mitglieder mitgezogen sind mit unseren Ideen, wir auch Mitglieder verloren haben, wieder neue gewonnen haben. Das insgesamt eine spannende, gute Zeit. Ich wollte eigentlich nur provisorisch im Vorstand sein und hänge jetzt immer noch drin. Ich mache es immer noch gerne. Versuche weiterhin da meinen Input zu leisten.
Gut, also wir sehen, sagen auch eigentlich das, was im Namen so zum Teil vorgegeben wird, also der Oberösterreichische Kunstverein oder auch der Diözesane Kunstverein nimmt alleine hier Ausweitungen vor, die Kooperation mit der Kunstuniversität Linz oder eben auch das Einladen von Künstlerinnen und Künstlern außerhalb von Österreich ist sagen eine der Optionen, eigentlich die Grenzen oder Beschränkungen, die man sich im 19. Jahrhundert auferlegt hat, dann auch ein bisschen aufzuweichen. Mit Hemma Schmutz haben wir eine Akteurin hier, die in beiden Formaten zu Hause ist oder vielleicht zu Hause war. Sie war, ich muss mir noch mal die Jahreszahlen anschauen, 2005 bis 2013 die Direktorin des Salzburger Kunstvereins und ist seit 2017 Direktorin des Lentors Kunstmuseums oder der Linzer Museen, also Lentors und auch Nordico. Und vielleicht ist es ganz spannend, einerseits natürlich auch mal den Blick aus der Perspektive der Kunstvereine, aber jetzt auf die Institutionen zu werfen. Ich habe eingangs gesagt, dass die Kunstvereine eigentlich sich gegen die Institutionen oder gegen die herrschenden Strukturen der Kunstsammlungen und Kunstvermittlungen auch zu stellen. Und du warst in beiden Institutionen oder beiden Formen aktiv und vielleicht kannst du ein bisschen die Spielräume, die Optionen, die Vor- und Nachteile dieser beiden Organisationsformen uns mal darlegen.
Ja, also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und etwas hat Elisabeth schon angesprochen, was, glaube ich, immens wichtig ist für den Unterschied zwischen Institutionen und Vereinen, für Vorteile, aber auch Schwierigkeiten, nämlich wer arbeitet in einem Verein und unter welchen Bedingungen. Ja? Und wie wir alle wissen, besteht die Vereinsstruktur aus operativ arbeitenden Menschen und aus einem Vorstand. Und dieser Vorstand arbeitet, wie wir wissen, meistens ehrenamtlich. Und ich habe eben von 2005 bis 2013 im Salzburger Kunstverein gearbeitet und wir hatten einen ganz tollen Vorstand von 12 Leuten, die mich in dieser Zeit begleitet haben. Aber im Gegensatz zu mir haben diese 12 Leute keinen Groschen für ihre Arbeit bekommen, sondern es war eigentlich für sie ein Engagement, das sie aus ihrer eigenen Überzeugung getroffen haben. Sie haben sich beteiligt an einer Szene, die sie mit aufgebaut haben. Und als einen vielleicht substanziellen Unterschied zwischen Institutionen und Vereinen würde ich sagen, der Verein definiert seine Aufgabe selbst. Ne? Er stellt sich einen Vereinszweck und diesen Vereinszweck gilt es zu verwirklichen. Und dieser Vereinszweck kann sich ja auch immer ändern. Es gibt Statutenänderungen, wo man sich auch entsprechend immer auch anpassen kann. Institutionen werden gegründet meist von der öffentlichen Hand, sagen wir jetzt einmal die Neue Galerie als Vorgängerinstitution des Lentors ist in den 40er Jahren gegründet worden auf Initiative der Stadtverwaltung. Und die gibt natürlich auch eine bestimmte Aufgabenstellung mit, ne, der jeweiligen Leitung. Natürlich kann man sagen, dass auch durch demokratische Prozesse, Wahlen etc. auch da natürlich ein Einfluss genommen werden kann auf die aktuelle Tätigkeit, Profile von Museen. Aber wie wir wissen, spielen die kulturellen Vorschläge der einzelnen Parteien nicht die wichtigste Rolle in ihren Programmen. Und so kann ich irgendwie jetzt im Nachhinein durchaus auch Dinge als sehr positiv sehen in Vereinen, ne? Dass man eigentlich selbstständig ist. Und das äußert sich auch in unterschiedlichen Dingen, wie zum Beispiel darin, dass es oft eine aufgeteilte Finanzierung gibt. Man ist nicht nur von einer Institution abhängig, sondern man geht, wie es sehr oft der Fall ist in Österreich, eben zur Stadt, zum Land und zum Bund und bekommt von allen drei Stellen meistens leider nicht sehr viel bei Institutionen, die sich der zeitgenössischen Kunst widmen. Aber man ist nicht von einer Stelle zu 100% abhängig. Also das empfinde ich eigentlich bei den Vereinen auch als Vorteil. Wenn ich nochmal ganz zurückgehen kann zur Geschichte des Salzburger Kunstvereins, da war eigentlich der Moment sehr wichtig. Also Salzburger Kunstverein ist 1844 gegründet worden. Und weil du immer gesagt hast, also gegen den Adel oder die Kirche, das stimmt nicht ganz, weil der Erzbischof hat den Kunstverein gegründet. Ja. Und zusätzlich haben wir das Haus bekommen durch die Förderung des Kaiserhauses. Ne? Also wir hatten im Kunstverein eine riesige Tafel, wo eben alle wichtigen Mitglieder des Herrscherhauses damals aufgelistet waren, weil die Gelder kamen vom Kaiserhaus oder von anderen Adeligen. Ja. Natürlich hat sich dann mit der Zeit dieser Verein weiterentwickelt und wir haben eben 1885 ein eigenes Haus bekommen, auch mit der Unterstützung der Stadt etc., weil wir haben ganz günstige Gründer bekommen an der Salzach und haben dort das Haus gebaut. Und für mich war das immer sehr wichtig, dass ich das Gefühl hatte, wenn man so eine alteingesessene Institution übernimmt, dann hat man große Verantwortung. Und das lange Bestehen des Vereins war eigentlich für uns ein Vorteil, weil sie wollten uns nicht killen, ne? Und wir konnten aber trotzdem machen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben ein sehr zeitgemäßes und zeitgenössisches Programm gemacht. Aber durch die lange Geschichte hat man sich schwer getan zu sagen, den brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Und wir haben eben versucht, für unsere Mitglieder attraktiv zu sein. Wir hatten 550 Mitglieder circa. Wir hatten ein Budget von 460.000 Euro. Das muss man auch dazu sagen, also zu anderen Häusern. Das war ein recht ordentliches Budget. Und warum hatten wir das? Das hatten wir deshalb, weil 92 der Vorstand entschieden hat, eine vollbeschäftigte Leiterin oder einen Leiter zu engagieren. Ja. Und ab dem Moment eben mit Frau Dr. Hildegund Ammannshauser, dann Silvia Eibelmeier, dann mir, gab es jemanden, der sich wirklich um die Belange gekümmert hat. Und wir hatten ein Haus, wir hatten 20 Ateliers, wir hatten 3 verschiedene Ausstellungsflächen mit dem großen Saal, der Ringgalerie und dem Ausstellungskabinett. Also da war genug zu tun für eine Person. Und die Möglichkeit bestand eben, dass man professionell auch um Gelder ansucht. Und das war eigentlich der Kick, also der wirkliche Kick für den Salzburger Kunstverein, der dann dazu geführt hat, dass man eigentlich eine größere Sichtbarkeit erreichen konnte. Man konnte inserieren, weil man ein bisschen Geld hatte, etc. Es waren alles so Dinge, die extrem wichtig waren. Und in meinen damaligen Definitionen bin ich halt im Gegensatz zu damals, okay, Verein oder Gemeinschaft, wie gesagt, Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft will gemeinsam dieses Haus führen. Jeder kann eintreten, jeder kann mitreden. Es gibt die Generalversammlung, man kann sich in den Vorstand wählen lassen etc. Und grundsätzlich fand ich das eine ganz tolle Sache. Die Schwierigkeit besteht darin, schon auch Leute zu finden, die sich engagieren. Und da steht auch der Salzburger Kunstverein im Moment, ne, weil die Funktion jetzt wirklich eine Direktion zu übernehmen, also eine Direktion, eine Präsidentschaft, muss man sagen, das ist nicht so ohne. Das wird vielleicht in Oberösterreich auch ähnlich sein. Ich weiß nicht, wie es beim Diözesan Kunstverein ist oder bei Memphis. Also man muss halt immer Leute finden, die sich engagieren und das ist nicht so einfach.
Das ist aber eigentlich ganz interessant, das haben wir jetzt sozusagen bei allen 3 Statements gehört, dass gerade in der Anfangsphase eigentlich unheimlich schnell sehr hohe Mitgliederzahlen erreicht wurden. Ne? Und dieses ehrenamtliche Engagement, sich tatsächlich auch für die Kunst einzusetzen, für die Kunstvermittlung einzutreten, dass da tatsächlich also von 300 Mitgliedern bis 550 Mitgliedern, also sehr schnell auch viele mobilisiert werden konnten. Jetzt springen wir zu Jakob Dietrich, selbst auch eben Künstler, Kurator, Kulturwissenschaftler. Wir haben eigentlich nicht mehr diese Vereine mit diesen großen Menschenmengen und auch die Vereine kämpfen ja mit ihren Mitgliederzahlen und auch einem Engagement der Mitglieder, nicht einfach nur Mitglied zu sein, sondern auch aktiv zu werden. Auf der anderen Seite kann man ja auch gerade in Linz beobachten, dass es sehr viele Initiativen für neue Formen, Kunstvereinigungen, Künstlerplattformen, Künstleraktionen, Dachverbände irgendwie gibt und insofern ist das Engagement ja da, das Interesse ist da. Aber es scheint sich gewandelt zu haben. Und Jakob Dietrich ist sozusagen Mitbegründer der Nomaden-Etappe, jetzt eben des, kann ich sagen, Kunstraum Memphis, zugleich der Plattform Kirche. Vielleicht sind die Begrifflichkeiten nicht ganz korrekt, vielleicht würdest du sie anders bezeichnen, aber sozusagen einem ganzen Konvolut von vielleicht neuen Formen der Kunstförderung, Kunstvermittlung, der zeitgenössischen Kunstförderung. Und vielleicht können wir da nochmal gucken, wie ist es mit dem Engagement? Warum nicht mehr in den Vereinen? Warum eigentlich in diesen vielen kleinen pluralistischen Aktionen. Warum findet sich da das Engagement heute eher wieder?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Zum einen vielleicht einmal, ich finde es schon sehr interessant, da die Begrifflichkeiten, also der Kunstverein, der Künstlerverein, die Künstlerinnenvereinigung, der Kulturverein. Kulturverein zum Beispiel ist ein Begriff, unter dem man bei Wikipedia keinen Eindruck findet. Nichtsdestotrotz gibt es wahnsinnig viele Kulturvereine, die in den letzten, ich weiß es nicht, 20, 30 Jahren aus dem Boden gesprossen sind. Und zu der Frage, ich glaube, ich sitze da jetzt als Proband einer Spezies, die sich sehr wohl in so Vereinskonstrukten bewegt, egal ob Kunstverein, Künstlerinnenverein, Kulturverein, wie er immer das benannt ist, dieses Konstrukt aber rein als Vehikel für administrative, organisatorische Belange verwendet. Die beiden, die du angesprochen hast, der Kunstraum Memphis, Kunstraum ist also ein künstlicher Begriff, um sie irgendwie zu identifizieren außerhalb der Institutionen. Und auf der anderen Seite Kujoche, der Zusammenschluss von jetzt gerade 10 aktiv beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, nicht nur Künstlerinnen und Künstlern, wir sind sehr interdisziplinär, was unseren Background angeht, Sozialwissenschaften, Volkswirtschaft, Architektur, bildende Kunst, Medienkunst und so weiter. Beide, das sind so gerade die Hauptbrennpunkte meiner Tätigkeit, beide funktionieren auch als Verein, wobei die Vereinsmeierei sehr auf das Wesentliche reduziert ist. Der Verein dient hauptsächlich dazu, um ein längerfristiges Programm planen zu können, nämlich auch um professionell, wie du es gesagt hast, Thema, um Förderung eines Programms ansuchen zu können. Und das war es auch schon so. Also der Verein steht im Hintergrund als notwendiges Übel, um ein Bankkonto einrichten zu können. Ja, wir haben keine Mitglieder. Der Vorstand ist gleichzeitig operatives Gremium, ist gleichzeitig Künstlerin, ist gleichzeitig Putzfrau, ist gleichzeitig Kuratorin. Und wie gesagt, ich glaube, ich bin ein Proband einer Spezies, die es in Linz in hundertfacher Ausführung gibt. Es gibt wahnsinnig viele Initiativen, junge Initiativen. Mit jung meine ich das Datum oder die Entstehungsgeschichte, die in den letzten 20, 30 Jahren, 40 vielleicht, in Linz sehr viel in der Kunstkulturszene verändert haben.
Aber es bleibt diese Frage, also ich glaube, das sagen Unterschiede Vereine oder sagen einfach so als wie auch immer Organisationsstruktur bleibt vorhanden. Die Frage wäre aber noch, also was ist anders bei euch oder bei diesen vielen unterschiedlichen Initiativen? Liegt es daran, dass die zeitgenössische Kunstpraxis sich auch so stark verändert hat und man irgendwie andere Formen haben muss, um das zu vermitteln? Oder ist es im Grunde genommen eigentlich das Gleiche, was der oberösterreichische Kunst- oder diözesane Kunstverein macht, nur sagen mit einem anderen, wie auch immer, sagen Image? Oder glauben diese kleineren, also es sind ja schon auch kleinere Organisationseinheiten oder kleinere Gesellungsformen, glauben die schneller reagieren zu können auf Entwicklungen? Sind die Vereine, die größeren, irgendwie etwas, weiß ich nicht, schwerfälliger? Oder ist es einfach wirklich ein verändertes Kunstverständnis, eine veränderte Kunstpraxis, auch vielleicht gar nicht mehr so ein enger Kunstbegriff, sondern wie du ja auch schon sagst, viel interdisziplinärer, viel sagen weitgreifender, dass da sagen auch andere Formen, andere Betätigungsformen, andere Kunstaktionen auch gefördert werden?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Andererseits kann man natürlich in einem Team ist man ab drei wahrscheinlich, in einer Duo-Konstellation einen Kunstraum, wenn man die Definition verwenden will, ganz anders führen, als wenn man 15 oder 125 Personen im Hintergrund hat, eine Jahresversammlung abhalten muss und in der das Programm quasi durchpeitschen muss. Wir sind natürlich sehr viel flexibler in dieser kleinen Konstellation. Andererseits gibt es auch keine Verpflichtungen nach außen hin. Wir müssen keine bestimmten Besucherinnenzahlen erfüllen. Wir tun unser Bestes, um sichtbar zu sein, um die Positionen, die uns wichtig erscheinen, auch öffentlichkeitswirksam zu bewerben und Vermittlungsarbeit zu betreiben. Und wir sind bei beiden, also auch bei den in dem Künstlerinnenkollektiv, das, wo es um ganz andere Sachen geht, wo es um die Realisierung von eigenen künstlerischen Arbeiten geht und nicht so sehr auch, aber nicht so sehr um die Förderung von Künstlerinnen von außen. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen. Flexibilität, genau, ja.
Aber das fand ich jetzt schon auch interessant, also weil das klang ja jetzt so, als du sagst, okay, also der, was wir vorher eigentlich hatten, diesen Vermittlungsanspruch, dass der jetzt von dir eigentlich ganz stark irgendwie zurückgenommen wurde. Also dieses, ihr habt keine Verpflichtungen, keine Verantwortungen. Das heißt eigentlich so, ihr existiert eurer selbst willen, oder? Also weil es war ja nun zu sagen, also bei dem Diözesanenkunstverein ja extrem, also fast schon doktrinär zu sagen, wir wollen das sozusagen nicht adäquate aus den Kirchen rausräumen. Da ist ja der Oberösterreichische Kunstverein, hat ja, glaube ich, solche Sachen nicht in den Satzungen drin gehabt. Jetzt sagst du, wir haben sozusagen gar keine Verpflichtungen, aber eigentlich ist das, sagen, denke ich mal, schon auch ein wichtiger Punkt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Kunst sozusagen einen wichtigen Auftrag hat, eben auch zur Formung der, wie auch immer, Zivilgesellschaft, der Gesellschaft im Allgemeinen, das kritische Reflektieren über die Gegenwart, über die Vergangenheit, über die Zukunft, also Möglichkeiten, Optionen aufzuzeigen und letztendlich so etwas wie zur Welterkenntnis. Es ist ein großer, geschwülziger Begriff, aber letztendlich etwas sozusagen beizutragen, teilzuhaben, dass wir etwas kritischer durch die Welt laufen und vielleicht über bestimmte Dinge auch kritisch nachdenken. Kann sagen eine Teilaufgabe der Kunst sein, muss nicht ausschließlich so zu definieren sein. Aber sagen, du hast es eigentlich jetzt ein bisschen doch abstrakt wieder in einen Kunstraum zurückgezogen, der für sich selbst existiert. Oder ich habe es falsch verstanden?
Du meinst jetzt, was die Sichtbarkeit oder die Vermittlung nach außen hin angeht? Das war rein auf die programmatische Gestaltung hin bezogen jetzt gemeint. So. Also was unsere Freiheit angeht, das Programm zu gestalten. Inhaltlich beschäftigen wir uns, und wir, wenn ich wir sage, meine ich Zwei-Personen-Team, uns mit Themen bei Memphis, die uns als relevant erscheinen. Die letzte Ausstellung gerade beschäftigt sich mit Videospielen und Ego-Shootern und beispielsweise in einer Arbeit mit dem Begriff des Desertierens, der da sehr intensiv und vielschichtig besprochen wird in einer Arbeit. Andererseits, letzte Ausstellung war über Narrative in der Gestaltung von Ausstellungen, dass Ausstellungen mit verschiedenen Narrativen kombiniert werden können, obwohl sie dieselben Arbeiten beinhalten. Also wir beschäftigen uns schon sehr intensiv auch mit Themensträngen, die wir versuchen in Ausstellungen durchzuziehen. Andererseits und auch gerade in dem Künstlerinnenkollektiv mit sehr zeitgenössischen Fragestellungen. Und mir fällt jetzt spontan ein Beispiel ein, wo das sehr gut auch passt auf die auf das Thema Vereine. Wir haben zum Beispiel bei Kojoche arbeiten wir in sogenannten Neigungsgruppen, zu zehnt in einer Gruppe an einem Projekt arbeiten, funktioniert nicht. Darum haben wir uns entschlossen, in kleineren Gruppen zu arbeiten. Eine Gruppe hat das Thema des Vereins als Anlass genommen, um sich mit Finanzmarktkapitalismus auseinanderzusetzen, hat beispielsweise in Österreich, Deutschland, der Schweiz 150 Kunst- und Kulturvereine gegründet und hat sich Strategien großer, global agierender Firmen angeeignet, um auf einer Vereinsebene auf diese, wie soll man sagen, Missstände hinzuweisen.
Also schon auch einen ganz, ganz klaren Bezug zu gegenwärtigen Entwicklungen, nicht nur im Kunst- oder Kulturbereich, sondern generell, was eigentlich so Weltentwicklungen angeht. Vielleicht sagen eine letzte kurze Runde und dann können wir auch schon die Diskussion eröffnen. Wäre schon nochmal der Punkt, wenn wir sagen, diese Schlagworte, Kunst geht uns alle an, Kunst hat gesellschaftliche Verantwortung. Sagen, was macht ihr in euren Institutionen oder was ist das Verständnis eurer Institutionen, für die ihr jetzt hier gerade steht und sitzt, sagen, doch gezielt an dieser, sagen, daran teilzuhaben, dass die gesellschaftliche Relevanz von Kunst auch sagen, wieder stärker in die breite Öffentlichkeit vermittelt wird. Über politische Anerkennung dieses Engagements können wir sagen, dann auch noch diskutieren. Aber die Frage ist, was sind die Möglichkeiten eigentlich oder wo werdet ihr aktiv, wenn es darum geht, Kunst und gegenwärtige Debatten miteinander in Einklang zu bringen? Was machen eure Vereine oder eure Institutionen? Wo seht ihr Möglichkeiten tatsächlich, diese Rolle von Kunst in der Gesellschaft auch mitzufördern?
Also ich möchte anfangen damit, dass, so wie ich schon erwähnt habe, unser Programm weiter geöffnet wurde, verändert wurde, einfach um künstlerische Positionen auch nach Linz zu bringen, die sonst hier nicht zu sehen wären. Also das war schon ein Anliegen, dass über Arbeiten diverser Künstler aus Wien oder sonst wo einfach ein anderer Diskurs vielleicht stattfinden kann, wo Themen aufgegriffen werden. Das wäre das eine, dass man es halt über die Programmatik irgendwie versucht, gewisse Sachen aufzugreifen, das zu beeinflussen. Das ergibt sich aus den Einreichungen, die wir bekommen, oder eben aus eigenen Ideen, die diese Einreichungen dann ergänzen. Zum anderen natürlich sind wir als Empfänger von Fördergeldern sehr konfrontiert mit den kulturpolitischen Themen, mit einem Auftrag, den wir auch mit den Fördergeldern sozusagen bekommen. Also wir fühlen uns da auch in einer gewissen Art und Weise verpflichtet, nicht jetzt der Politik alles recht zu machen, aber einer Gesellschaft etwas zu bieten und da eben Themen aufzubringen, die auch den Besuchern, dem Publikum etwas zurückgeben können oder sie einfach auf neue Gedanken bringen, andere Sichtweisen erlauben. Wir mischen uns immer wieder auch ein durch Leserbriefe, durch Diskussionen, durch Gespräche, die wir mit dem Landeshauptmann oder sonstigen Entscheidungsträgern führen, ein. Also wir sind auch aktiv, versuchen wir am kulturpolitischen Geschehen irgendwie Einfluss zu nehmen, was natürlich ziemlich eher aussichtslos ist. Aber zumindest muss man seine Meinung sagen oder seinen Standpunkt darlegen. Und also das lassen wir uns nicht nehmen, trotz der Fördergelder, die wir vom Land bekommen und die aber natürlich so mager sind alle zusammen. Das wird jeder hier kennen. Das ist irgendwie zum, wie man so schön sagt, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Und das sind halt so Themen, die uns ständig begleiten. Also es ist die Kulturpolitik natürlich ein gesellschaftlich relevantes Thema und geht alle an und ist sehr, sehr wichtig. Und wir versuchen halt nach unseren Möglichkeiten, uns da einzubringen.
Ja, jetzt springe ich dann zu den Museen der Stadt Linz, ja, wie wir das verstehen. Also wir sind ja jetzt dann eine Gesellschaft seit letztem Jahr. Und natürlich der Hauptbezugspunkt für uns und ist eigentlich das Kulturprogramm der Stadt, ne? Und das Kulturleitbild, und das wurde entwickelt in einem lang aufwendigen Prozess, wo viele beteiligt waren. Und dieses Kulturleitbild ist absolut vorbildlich. Was jetzt dann Fragen der Integration, Diversität, Offenheit betrifft. Und all diese Dinge werden explizit von dem Kulturleitbild eingefordert. Das heißt, es soll darauf geachtet werden, dass die Geschlechterparität, dass man sich dem langsam annähert. Wenn man jetzt zum Beispiel die Sammlungsbestände anschaut des Lentos, dann sind wir da sowieso noch sehr, sehr weit entfernt, weil in der Geschichte wenige Frauen gesammelt wurden. Ne? Dann geht es darum, verschiedene Gesellschaftsschichten wirklich ins Museum zu bringen. Ja? Das klingt immer alles ganz gut, wenn es am Papier steht. Das ist aber wirklich eine große Aufgabe für uns. Ja? Es geht darum, die unterschiedlichen Gruppierungen, wo kommen die Leute ursprünglich her, die alle in Linz leben. Es gibt ja, ich glaube, mindestens ein Drittel mit Migrationshintergrund, auch diese Leute anzusprechen. Also da gibt es immense Herausforderungen, vor denen wir stehen, wo wir versuchen auch mit der Kunstvermittlung da bestimmte Programme zu entwickeln, wo wir auch Leute erreichen, die normalerweise nicht ins Museum gehen, sagen wir Lehrlinge, Flüchtlinge etc. Ja, das ist eine immense Aufgabe und der versuchen wir uns auch zu stellen und das, ich finde das auch wirklich vorbildlich vom Kulturdirektor. Es gibt ja da immer regelmäßig auch eine Evaluierung dieses Kulturleitbilds und wir bringen dann die Dinge ein, wo wir versucht haben, etwas in diese Richtung zu tun. Und das ist jetzt für mich jetzt keine Pflicht, sondern das ist mir selber ein großes Anliegen und deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich quasi diese Leitlinien hier vorfinde. Und ich würde auch sagen, das ist auch nichts Selbstverständliches und das kann in 5 Jahren ganz anders ausschauen. Ja? Wenn andere Leitlinien da sind, dann kann ich bestimmte Arbeiten eigentlich oder Leute, Künstlerinnen oder Künstler nicht mehr zeigen, ne? Weil die dann plötzlich nicht mehr in dieses Schema passen. Und auf das habe ich mich eigentlich auch schon bei der Bewerbung bezogen und finde das eigentlich toll, dass das möglich war, so etwas zu entwickeln. Und ich denke das schon, dass das etwas Besonderes auch in einer sozialdemokratischen Stadt ist. Also die versucht wirklich integrativ zu agieren. Und das ist eine tolle Sache. Andererseits, also die anderen Vereine wie zum Beispiel Memphis oder BB15 oder FS oder Schlot oder die alle hier in Linz aktiv sind, deren Aufgabe ist es ja fast, eine bestimmte Szene anzusprechen, ja, ihre Szene, eine Szene überhaupt erst zu entwickeln, ja. Als großes Museum kann man keine Szene entwickeln, also wir sind Dienstleister für alle, wir können jetzt nicht sagen, uns interessieren jetzt nur die A, B, C Leute oder so, sondern das machen so Vereine wie ihr, ne, sagt, okay, ich ziehe besonders an die Leute, die vielleicht auf der Kunstuni sind, ich ziehe die Leute an, die hier in Linz leben und Künstler sind und wirklich auch Leute, die sich halt wirklich für zeitgenössische Kunst interessieren. Und ohne diese Szenen gibt es kein lebendiges künstlerisches Leben in der Stadt. Also diese Szenen sind immens wichtig und da wollte ich jetzt auch noch einmal einen Bogen bis zu der Ausstellung 1968, wer war 1968, ziehen. Und da sieht man eben, dass es, da haben wir eben die Linzer Szene in ihrem Kontext aufgearbeitet und da sieht man, was für eine reichhaltige Szene es gegeben hat. Ja? Angefangen also in den späten 60er Jahren, die ganzen 70er Jahre, die ja auch extrem viele wichtige Gründungen, denken wir an die Stadtwerkstatt, denken wir an das Donau-Festival, denken wir ans Ars Electronica-Festival etc., die kamen ja aus der Szene raus. Ja? Und ohne diese Szenen ist ein Kulturleben immer tot. Ja? Und die Szenen, für die ist ganz, ganz wichtig, dass Künstlerinnen und Künstler hier leben, dass die nicht alle weggehen, sondern dass sie wirklich in der Stadt leben und dass man sich regelmäßig trifft und austauscht. Und das schaffen wir eben solche Räume, dass man die Leute kommen da hin und sagen, okay, jetzt schaue ich mir das an, was ist da ausgestellt im Salzamt, im Kunstverein, in Memphis und das ist toll, dass es diese Szene hier in Linz gibt.
Ja, das ist auch nochmal, also glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis mit diesen, also die Szenen oder eben die breite Allgemeinheit, die man als Auftrag hat. Ne? Das ist schon, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Oder Beate noch?
Ich denke, dass der Diözesan Kunstverein überall dort eine Stärke entwickelt, wo es um das Gespräch von Kunst und Kirche und Gesellschaft geht. Wir haben ja nicht so sehr viele Künstler und Künstlerinnen im Verein und wir machen nicht aus uns selbst heraus Ausstellungen, sondern wir möchten in den Dialog treten und vorstellen und auf diese Art und Weise eine Lobby schaffen für Kunst, für Kunstschaffende im Bereich von Kunst und von Kirche und Gesellschaft.
Magst du noch was? ich wollte das vielleicht noch erweitern, um diesen kulturpolitischen Ansatz oder so. Und da sehe ich so Vereine wie die zwei, die ich da jetzt vertrete, auch drinnen, die in Linz, die Kleinheit dieser Provinzstadt macht es halt auch möglich, dass sie diese Szene, die du ja angesprochen hast, die ja sehr vielschichtig ist und die ja nicht nur den bildenden künstlerischen Bereich betrifft, sehr gut vernetzt. So in Linz gibt es das sogenannte Kartell, eine Vereinigung der in Linz tätigen Kunst- und Kulturinitiativen. Das funktioniert über eine Mailingliste und über diese Mailingliste wird sehr viel tageskulturpolitisches Geschehen ausgetauscht, darauf reagiert. Auf diese freie Szene sind sehr viele Entwicklungen in der Kultur, in der Stadt Linz zurückzuführen, unter anderem die Sonderfördertöpfe, die Stadt Linz vergibt, sind maßgeblich mit der Linzer Szene verbunden. Unter anderem auch der Zuschlag für die Kulturhauptstadt Linz 2009 ist sehr maßgeblich mit der Linzer freien Szene verbunden. Also so das kleine Rädchen in einem großen Gesamten.
Jetzt fiel gerade schon der Punkt, also Kulturleitbild wird ja gerade, das Landes wird gerade neu verhandelt, auch wieder mit einem großen Engagement, da möglichst viele Akteurinnen mit hineinzuziehen, also mit auch, man geht in die Region und sagen, öffnet die komplett, jeder kann kommen, jeder kann mitdiskutieren. Wie weit sind denn die Institutionen oder auch die kleinen Vereine, wie weit ist die freie Kunstszene oder auch die Kunstvereine, wie weit sind die eigentlich damit eingebunden? Denn dann kommen wir vielleicht zu so einem Punkt, wo wir sagen, ja, also es hapert an der finanziellen Förderung, was auch dafür steht, dass vielleicht eine politische Anerkennung auch dann zum Teil etwas zu kurz ausfällt. Aber wenn jetzt sagen, ein neues Leitbild formuliert wird, dann ist ja vielleicht die Chance oder gibt es diese Chance, da aktiv mitzuarbeiten? Ist die freie Kunst, sind die Museen eigentlich damit involviert?
Ich bin Stadt.
Du bist Stadt?
Genau.
Du bist Stadt, natürlich, ja. Genau. Aber die Stadt hat ja auch ein Kulturbeirat oder ein Instrument. Aber
Nein, das passiert nicht, ja. Also wir werden dann nicht eingeladen. Aber das sind halt zwei verschiedene Körperschaften, ja. Aber ihr werdet schon eingeladen, ihr seid eingeladen, oder?
Es geht. Du sprichst jetzt die Adaptierung oder Überarbeitung des Landeskulturleitbilds an oder so. Da muss man ja differenzieren zwischen dem Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz und dem Kulturleitbild des Landes Oberösterreich, das gerade jetzt überarbeitet werden soll. Das auch noch sehr frisch ist, muss man sagen, sehr frisch. Also vor 4-5 Monaten, glaube ich, gab es da die erste Einladung zu einem Gespräch, die Ideen der Überarbeitung vorgestellt werden sollten. Ich selbst war nicht dort, ich habe es auch noch von anderen mitbekommen. Es gibt zwei Einrichtungen, die sich sehr ähneln auf Landes- und auf Stadtebene, den Stadtkulturbeirat und den Landeskulturbeirat, der aus unterschiedlichen Playern oder Personen der Kunst- und Kulturszene der Stadt bzw. des Landes bestückt ist. Und in diesen, ich bin Teil des Stadtkulturbeirates und in diesem Gremium wird es sehr intensiv besprochen. Einerseits der Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz, da hat es jetzt gerade eine Evaluierung gegeben der letzten 10 Jahre und inwiefern der adaptiert werden, inwiefern man den Zielen entsprochen hat, die damals definiert worden sind, was zu tun ist und was in die Zukunft schauend zu adaptieren ist. Wie das auf Landesebene passiert, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Die zwei Veranstaltungen, ich glaube es waren zwei, die bis jetzt passiert sind, waren eher 6 waren es, okay. Also die Einladungspolitik ist da teilweise ein bisschen unverständlich, weil ich glaube, ich habe zu 2 eine Einladung bekommen. Das, was ich mitgekriegt habe, waren das eher sehr, wie soll man sagen, Lippenbekenntnisse, um ein bisschen überspitzt jetzt gesagt, darzustellen, dass da was passiert, dass was in die Gänge kommt. So. Wenn das so ist, dann ist es natürlich sehr schön, wohin das führt, ist, soweit ich das verstehe, vollkommen unklar.
Wart ihr einbezogen in Landeskulturleitlinien?
Ja, jein. Ja, ich selber nicht. Mhm. Da muss ich jetzt von meiner Position aus sagen, dass ich einfach, dass mir die zeitlichen Kapazitäten fehlen, von Wien aus das jetzt machen zu können. Mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, aber ich schaffe das nicht alles für den Verein.
Nee, ist klar. Also, es geht ja auch darum, dass das eine Möglichkeit ist,
das schon, die Information bekommen wir schon.
Also die Ideen der Kunstförderung auf eine höhere Ebene auch zu stellen und gleichzeitig das, was ja gegenwärtig auch sehr bemängelt wird, also sei es eine nicht angehobene finanzielle Förderung, die eben auch vielleicht für eine nicht wirkliche Anerkennung steht, also da vielleicht entsprechend etwas in Gang zu bringen. So, ne? Und die Frage ist, ob man in solche Diskussionen mit eingeladen wird. Ich finde auch, die Einladungen sind sehr selektiv ausgesprochen worden oder auch die Öffentlichkeitseinladungen waren nicht wirklich präsent. Und insofern ist es wieder eine sehr eng geführte Diskussion, soweit ich sie mitbekommen habe. Aber ich möchte das auch nicht pauschalisieren. Gibt es Fragen aus dem Publikum oder Kommentare?
Wir haben einen Mikrofonwürfel, da der Abend aufgezeichnet wird. Darf ich kurz vorzeigen? Einfach.
Bitte sehr. Dankeschön. Mein Name ist Anita Neubauer und ich bin Mitglied im Landeskulturbeirat und kann in dieser Funktion ein bisschen auch zur Aufklärung hinsichtlich des Kulturleitbildes Prozesses vielleicht beitragen und Informationen weitergeben. Also es hat insgesamt 6 Veranstaltungen öffentliche gegeben. Es hat zuvor am 8. Mai eine Auftaktveranstaltung gegeben, aber es waren diese Diskussionsveranstaltungen absolut öffentlich. Es ist auch auf der Homepage vom Land einsehbar worden. Es gibt eine eigene Facebook-Seite, wo alles ausgeschrieben war. Also es hat wirklich jeder aktiv sich anmelden können und hingehen können. Es hat natürlich nicht jeder Oberösterreicher eingeladen werden können, aber grundsätzlich wäre allen die Möglichkeit offen gestanden. Es war auch ganz bewusst in den Regionen. Es hat keine Veranstaltung in Linz gegeben. Es war in Bregarten, es war in Scherding, es war in der Bruckmühle, in Steyr, glaube ich, war die letzte. Aber sie sind jetzt abgeschlossen. Ich selbst war bei der Veranstaltung in Wildering, kann sagen, war ein eher älteres Publikum. Ich weiß von einer Kollegin in Steyr, war offenbar eher die Vertreter der freien Szene, die sich dorthin gefunden haben. Es ist in Ort von World Cafés abgehalten worden. Es sind alle Statements, die gesammelt wurden, werden jetzt veröffentlicht. Und wenn Sie noch Ideen haben, es besteht jetzt noch, ich glaube, bis Ende der Woche auch per E-Mail, können Sie gern jederzeit alles einmelden. Also es ist ein offener Prozess, wo sich wirklich jeder, der Interesse daran hat, sich einbringen kann. Und alle diese Anmerkungen werden zusammengesammelt und von der Frau Dr. Meyer-Kern jetzt sortiert, abgetippt, geschrieben und das wird dann in diese 6 Kapiteln, die neu gestaltet werden, einfließen, wobei die Struktur auch eine sein wird, die vielleicht das aufbrechen wird, diesen ewigen Kampf zwischen Institutionen und den Vereinen, denn es wird eher so auf die Bereiche und auch weniger auf die Sparten gehen. Also da gibt es ja immer den Kampf zwischen der Blasmusik und des Landesmusikkultur, das wird groß gefördert und die Freiszene fühlt sich immer ein wenig benachteiligt. Also man wird schauen, dass man das versucht, innovativ aufzubrechen. Wie es gelingen wird, ist jetzt noch offen. Aber wie gesagt, es war jeder eingeladen, sich einzubringen. Also die Frage, ob wer eingeladen wird, man muss halt schon ein bisschen aktiv schauen, auch noch dazu, wo es in den Medien ja ohnehin sehr präsent war, die Diskussion, dass es entsteht. Das kann ich Ihnen dazu
beitragen. Also vielen Dank für die Ergänzungen. Also ich glaube auch, das ist ein Punkt, wo wir auch schon waren, die Frage des Engagements. Ich würde sagen, es ist nicht so gut beworben worden. Man hätte auf die Webseite schauen müssen. Das macht nun nicht jeder, immer auf die Landeswebseiten zu schauen. Also das ist sicherlich, aber die Öffentlichkeit war sozusagen eingeladen, richtig, aber es ist dieses Engagement. Man muss sich dafür engagieren, man muss sich dafür interessieren, um dann auf solche Seiten auch zu stoßen. Also das wäre sicherlich noch ein bisschen besser beworben werden können, aber die Idee, letztendlich wirklich eine große Bevölkerung einzuladen, daran teilzuhaben, ist sicherlich ein guter Grundsatz. Gibt es andere Kommentare oder auch Fragen?
Wieso hat die Veranstaltung nicht am Dienstag gefunden?
Wieso hat die Veranstaltung nicht auch in Dienstag gefunden? Oder eine davon?
Also die Entscheidung wurde in der Kulturdirektion getroffen, dass man in die Region geht.
Für wir? Also man ist bewusst in die Regionen gegangen. Wie gesagt, ich bin selber nur ein Mitglied des Landeskulturbeirates und nicht in der Kulturdirektion. Ich war als solches auch nur eingebunden, aber von den Informationen, wie es eben auch im Landeskulturbeirat diskutiert war, eben bewusst nicht alles in Linz konzentriert, weil hier natürlich ohnehin schon sehr, sehr viel stattfindet, sondern ganz bewusst in die Regionen rauszugehen, um auch die Initiativen vor Ort zu erreichen. Ich kann auch sagen, viele Linzer haben so wie ich den kürzesten Weg nach Willering gewählt.
Für mindestens die 60 plus, ja. Aber das ist ja, also bleiben wir bei diesem Punkt. Es ist ja schon irgendwie eine Frage, also wie schaffen wir es, sagen die gesellschaftliche Akzeptanz oder letztendlich sagen das Verständnis dafür, dass Kunst nicht nach irgendwie vielleicht irgendwelchen gewinnbringenden Faktoren berechnet werden kann, dass es aber als sagen als Diskursraum, als Reflexionsraum einfach wirklich eine große gesellschaftliche Bedeutung hat. Und sagen nicht immer nur den Vorwurf an die Frage einer vielleicht fehlenden finanziellen Förderung, sondern eigentlich sagen, wie kriegen wir die Bevölkerung oder wie kriegen wir eine Mehrheit, wie kriegen wir eigentlich das Interesse an der Kunst sagen wieder verstärkt in die Politik, aber auch in die große Öffentlichkeit. Weil ich denke mal, wir haben vorhin über schwindende Mitgliederzahlen gesprochen, sagen, man will sich nicht mehr binden, man will sich nicht mehr irgendwie sagen festlegen, einem Verein beitreten. Man nimmt aber auch immer nur noch sehr selektiv an solchen Veranstaltungen, die ja eine Teilhabe anbieten. Man nimmt daran eben auch wenig teil und letztendlich auch das große Kulturangebot wird von einer sehr lebhaften, sehr interessierten Gruppe auch angenommen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer wieder diese Frage auch in der Öffentlichkeit, also nicht nur, was soll das, sondern ist es überhaupt Kunst und lohnt sich das überhaupt zu fördern? Also wie können wir als, wie auch immer, als Künstlerinnen oder auch als, sagen, wie auch immer, Museumsdamen und Herren oder als Vereinsmenschen, wie können wir es eigentlich erreichen, dass, sagen, das Verständnis und sagen auch das Interesse an der Kunst, an der zeitgenössischen Kunst irgendwie wieder auch zunimmt. Das ist eine große Frage, ist mir klar. Aber ich glaube, es ist nicht immer nur etwas, was wir in die Verantwortung der Politik abschieben können, sondern irgendwie auch vielleicht bei uns selber mal suchen müssen.
Natürlich, einerseits ja, aber ich sehe es auch groß in der Verantwortung, sehe ich die Bildungspolitik, weil für mich fängt es mit der Erziehung an, mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Und die mehr wieder in Museen und Ausstellungen zu bringen, das finde ich ist ganz ein wichtiges, großes Thema. Es wird natürlich immer wieder gekürzt, auch im Unterricht, in der Bildung. Und wer fällt dem Sparstift als erstes zum Opfer? Das ist meistens die Kunst. Also als mein Sohn noch in die Schule gegangen ist, da waren immer wieder Sachen, dass sie sagen, nein, sie haben kein Geld mehr für Ausflüge ins Museum oder für irgendeine Exkursion dahin und dorthin. Und ich finde das aber immens wichtig. Also da würde ich schon gerne der Bildungspolitik den Ball etwas zuschieben. Und was wir jetzt tun können in der Situation, ja, dass wir halt auch versuchen mit niederschwelligen Angeboten, sei es jetzt eben auch über Künstler, die bei uns Mitglieder sind und vielleicht selber unterrichten, dass man schaut, dass die ihre Schüler vielleicht einmal für eine Ausstellung in den Verein bringen oder ähnliches. Ja.
Sie schütteln den Kopf.
Nein, ich danke für die Beiträge, war wirklich interessant und schön zuzuhören. Ich sitze hier mit vielen verschiedenen Hüten auf dem Kopf. Ich bin ausgebildete Kunsterzieherin, also Kunstpädagogin, studiere in Salzburg, kenne den Salzburger Kunstverein. Ich war lange Zeit leidenschaftliche Vermittlerin im Lentos, auch 09 sehr engagiert, wir kennen uns von der Zeit her. Ich bin selber Künstlerin, bin Mitglied der Tiroler Künstlerschaft, bin bei den Freundinnen der Kunst aktiv und mache selber meine eigene Kunst, habe heuer mich karenzieren lassen jetzt von der Schule und bin unheimlich Ja, das, was mich jetzt auch sehr beschäftigt hat, ist, ich war bei der Biennale, da laufen die Leute ja scharenweise hin, man muss überall anstehen. Und ich vermisse das Interesse vor Ort. Es kräht kein Hahn nach wirklich tollen Ausstellungen, die hier produziert werden. Also am Idealismus in Linz, in Oberösterreich, fehlt es in keiner Weise. Es sind tolle Institutionen, es ist ein funktionierendes Kunst-Uni-Programm da. Ich kann es nur aus der Perspektive der Lehrerin sagen, wir haben vor Ort keinerlei Kontakt mehr gehabt zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung, was Kunstpädagogik anbelangt. Es hat irgendwann einmal den Auftrag gegeben, die kompetenzorientierte Matura zu planen. Wir sind völlig alleingelassen worden. Es waren den Lehrerteams offeriert, was wir für Themen machen, wo ich glaube, da hat der Bund eine Führungsposition oder ein Leitbild sich also verschenkt. Eigentlich ist es meine Perspektive, dass da schon irgendwo noch irgendwie Visionen gemeinsam formuliert werden müssen. Ja, wie Sie auch gesagt haben, die Schule ist wirklich im Vergleich zum Sport, ist bildnerische Erziehung, ist Kunst sekundär. Ich glaube, dass wir ein bisschen das ist meine Überzeugung, dass wir an den Leitbildern, die du sehr schön dargestellt hast aus dem 19. Jahrhundert, da bricht was zusammen. Also ich glaube, dass diese Art zu denken, auch der Idealismus, dass Kunst uns verändern kann, dass die Ästhetik uns formt, dass das Gute, Wahre und Schöne durch die Kunst kommt, ich glaube, das ist durch die neue Entwicklung im Bildgeschehen obsolet geworden. Wir müssen neu denken. Also ich glaube, die junge Kraft kommt auch in anderen Konstellationen, in anderen Formen, die es in Start-ups und die Jungen formatieren sich ganz anders als die vielleicht in die Jahre gekommenen, sehr ehrenvolle, das möchte ich jetzt nicht absprechen, sehr ehrenvollen Vereinstätigkeit und Vereinsmitgliedschaft und Engagement, das sicher da ist, aber nicht kommuniziert wird in einer entsprechenden Form.
Vielen Dank. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal kurz, Jakob Wittrich, darüber gesprochen, also ob irgendwie Social Media eigentlich die neue Form der, wie auch immer, Kunstvermittlung, Kunstförderung auch sein kann. Wir waren uns dann eigentlich, ich weiß nicht, nicht ganz wirklich einig, aber ich glaube, also ob das wirklich obsolet ist, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber vielleicht sagen, es ist ja ein bisschen auch eine etwas provokante Position, die jetzt gerade geäußert wurde, an euch gespielt.
Also ich meinte natürlich nicht jetzt die Kinder und Jugendlichen zu potenziellen Kunstvereinsmitgliedern heranzuziehen, sondern es ging mir nur um überhaupt die Vermittlung zur Kultur, zu künstlerischen Bereichen. Und wenn Sie es vom Elternhaus nicht mitbekommen oder von anderen Umfeldern, in denen Sie sich bewegen, dann bleibt ja eigentlich nur mehr die Einrichtung, wo Kinder hingehen müssen, und das ist die Schule über eine gewisse Zeit. Oder Freizeiteinrichtungen, die es natürlich auch gibt. Ja, aber die werden natürlich schon wieder selektiv wahrgenommen durch die Eltern, durch Freundschaften oder was auch immer. Ja.
Also ich verstehe, dass man vielleicht traurig ist, dass bei verschiedenen Dingen zu wenig Leute sind. Das kann ich nachvollziehen. Aber man muss es auf der anderen Seite in einer längerfristigen Perspektive sehen. Und es sind ja neue Institutionen entstanden. Das Lentus zum Beispiel ist ja erst 15 Jahre alt. Und es sind in anderen Städten genauso große Institutionen gegründet worden. Denken wir an Salzburg, denken wir an Graz. Ja. In manchen Städten keine, wie zum Beispiel in Innsbruck. Und alle diese Institutionen müssen sich natürlich positionieren und versuchen, ihre Rolle einzunehmen, in der jeweils spezifischen Stadt mit den jeweils spezifischen Aufgaben auch. Ja. Und ich denke mal, was für mich wichtig ist, ja, in diesen letzten 2,5 Jahren, wo ich jetzt da bin, habe ich versucht, an bestimmten Dingen ein bisschen zu schrauben und bin eigentlich erst im Gespräch auch mit anderen draufgekommen, ja, es geht hier eigentlich immer noch um die Moderne oder die Antimoderne. Ne? Und das ist interessant gewesen, weil in verschiedenen Ausstellungen habe ich dasselbe Thema durchgespielt, also mit 68, ja, zum Beispiel. Ja. Da kamen plötzlich so andere Formen der Kunst ins Spiel, wie Performance, Videokunst, ja, etc., die bis heute in keinster Weise etabliert sind. Es war ja wirklich faszinierend für mich zu sehen, dass diese Sachen 50 Jahre alt sind, wie eine Performance vom Herrn Jascha und noch immer eigentlich absolute, also bei vielen sehr, sehr viel Aufregung erzeugen. Das zweite war mit Rainer Lassnig, ne, dass man sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg die Moderne zurückbringen nach Österreich, ja, in einer Zeit, wo eine ganz andere Kunst vorrangig war und wo Maria Lassnig da mit Lobisa zusammengearbeitet hat. Ne? Wie war es möglich, dass dann plötzlich wieder ein neuer Aufbruch stattfand? Oder überhaupt unsere Sammlung selber, ja, die Gullit-Sammlung ist ja eine Sammlung der Moderne. Ne? Der erste Wolfgang Gullit, der als erstes 1913 die Brückemaler ausgestellt hat in seiner Berliner Galerie. Solche Dinge, auf die hinzuweisen und die rauszuarbeiten. Deshalb war es mir auch ein großes Anliegen, jetzt dann bei der Sammlungsaufstellung des 19. Jahrhunderts mit dabei zu haben. Ja, und zu sagen, genau die Schrift, ne, ist so wichtig und muss immer wieder auch neu verteidigt werden in uns unterschiedlichen Konstellationen. Und ich habe die Sammlungsaufstellung genannt, Kunstgeschichte lernen. Meine Marketingabteilung hat gesagt, nein, das darf auf keinen Fall sein. Aber das liegt dahinter. Ja? Also ohne die Fähigkeit zu differenzieren und ohne die Fähigkeit auch etwas zu kennen, kann man auch Kunst nicht genießen. Und genießen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, sondern verstehen. Ja? Also ganz oft hat man das Gefühl, die Leute wollen auf irgendeinen Trick nicht reinfallen, ne? Und sie glauben, und damit bin ich ja ständig konfrontiert. Es geht bis zu den Freunden, mit denen ich jetzt dann eine Reise nach Mailand gemacht habe. Es ist nicht so, dass es etabliert ist, ja, was in den letzten 100 Jahren in der Kunst passiert ist, ja. Und das ist unsere Aufgabe, gefälligst das auch zu vermitteln und das machen wir auch und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch damit eine Basis bilden können für ein Publikum, das sie vielleicht leichter tut, auch mit zeitgenössischer Kunst.
Ich würde nur ganz kurz was dazu sagen zu dem Begriff, den du irgendwie vorher erwähnt hast, szenebildend tätig zu sein, also in einem Bereich, wo ihr auch als Vertreter heute da sitze. Da lässt sich diese, was wahrscheinlich sonst sehr wichtig ist, zu differenzieren, der finanzielle Aspekt und der inhaltliche Aspekt und vor allem die Vermittlung von Inhalten nicht voneinander trennen. Ja, da geht es in erster Linie einfach nur um eins und das ist Kohle. Ja, und solange es dieses Zugeständnis nicht gibt, das ist sind natürlich sehr viel politische oder hauptsächlich eine politische Entscheidung. Solange es dieses politische Zugeständnis nicht gibt, sind diese Rahmenbedingungen dafür sehr, sehr eingeschränkt oder so. Und solange es das nicht gibt, wird das immer passieren, was in einer Provinzstadt wie Linz passiert, nämlich dass Leute hier gern herkommen zu Ausbildungszwecken, gerade im künstlerischen Bereich, weil die Uni einen sehr guten Ruf hat, weil die Umgebungsbedingungen sehr angenehm sind und dann auch wieder abhauen. Und zwar dorthin, wo einfach die Szene interessanter ist. So. Und insofern ist es in dem Bereich wahnsinnig eng, einfach immer wieder mit derselben Frage verbunden, nämlich der Frage des Geldes. Da gibt es jetzt gerade ein paar Weichenstellungen vielleicht und ein paar Zugeständnisse, die eventuell den Inflationsentgang der letzten 10 oder 15 Jahre anpassen oder so, aber es ist trotzdem wenn man sich die Zahlen anschaut, es ist einfach absurd. Es ist absurd und diese Absurdität muss irgendwie trotzdem, trotz aller anderen Schwierigkeiten, einfach kommuniziert werden. Das ist extrem, extrem wichtig. Von dem leben die Leute, die sich in dem Bereich trotzdem sehr prekär bewegen.
Ja, ich würde gerne antworten auf Ihr Statement, weil Sie sagten, Sie fühlten sich alleingelassen als Lehrerin und umgekehrt. Ich bin Kunsthistorikerin, arbeite an der KU Linz, lehre und forsche dort und wir suchen den Kontakt zu Lehrerinnen, weil wir tatsächlich gerne durchaus auch mit eigenen Interessen, also Studierendenwerbung, aber eben auch mit dem Austausch der Vermittlung, weil die wissen, wir machen Wissenschaft. Das ist nochmal ein bisschen anders als an Szene oder tatsächlich Künstler zu sein, aber auch wir suchen ja nach dem Austausch und dem Kontakt, und deshalb entstehen ja hier solche Podiumsdiskussionen oder Kooperationen. Das heißt, also wir würden uns oder haben uns sogar bei der AG, da gibt es diese AG als Übergeordnete für BE-Lehrerinnen oder Pädagoginnen, also ich würde das Angebot machen, ja, wir interessieren uns dafür, wir interessieren uns fürs Gespräch.
Wir haben sogar Preise verliehen für Schüler und Schülerinnenarbeiten, der sogenannte KUL-Preis. Also, aber es ist eben genau, es sind diese Plattformen, Netzwerke und Austauschmöglichkeiten, die einfach stärker aufgenommen werden müssen.
Ich versuche irgendwie, oder zu Beginn dieser Diskussion oder der Vorstellrunde auch, habe ich sehr interessant gefunden, dass die Differenzierung von Kunst und Kultur so stark im Raum steht. Also was ist Kunstraum, was ist Kulturraum? Und ich glaube irgendwie, dass eigentlich genau das der springende Punkt ist, dass es um eine Integration geht, nämlich auch von Kultur, dass die Institutionen anerkennen sollten, Kunst als kulturelles Ding aufzunehmen, um dann eine kulturelle, weit verbreitetere Vermittlung schaffen zu können. Integration. Also es ist eigentlich Integration.
Ja. Also
ein Gedanke im Raum.
Wir haben ja auch das Nordico und die macht ja irrsinnig viel kulturwissenschaftliche Ausstellungen. Der Jahrmarkt, das Wirtshaus, ja, die geteilte Stadt oder und so weiter. Also ich glaube, da fühle ich mich jetzt da.
Nein, ich habe das vielleicht ein bisschen zu offen formuliert. Ich komme auch, also ich kenne die Linzer Szene, freie Szene auch sehr gut. Ich bewege mich darin, ich habe gearbeitet, ich war Vorstandsmitglied auch vom Kapu-Kulturverein, also ich komme auch aus, kenne diese Ecke auch. Und ich meine auch, dass es diese Art von Kultur zu integrieren gilt oder wichtig wäre, in den bestehenden Institutionen, die sich die Kunsträume anbieten, um diese Kultur, der freien Szene, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft zu vermitteln zu können. Ich drücke mir ein bisschen zu schwierig aus, glaube ich.
Ja. Ich glaube, Sie machen einfach eine sehr scharfe Grenze zwischen Kunst und Kultur auf. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht zu sagen, die Kunst, also die Kunst ist meines Erachtens schon auch anerkannt als Kulturpolitik. Also ich sehe sozusagen Ihre Differenzierung, die Sie da aufmachen, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich glaube schon, dass auf allen Ebenen sagen, Kunst als Kulturpolitik auch betrieben und auch in diesem Punkt anerkannt ist.
Absolut. Mir ist nur so eine klare Trennung. Mir ist nur vorgekommen, als würde das so getrennt werden. Ja. Das war, ja.
Ich nehme den Ball auf. Aus der Diskussion heraus oder aus den Beiträgen habe ich den Eindruck jetzt gewonnen, dass es schwierig ist, offensichtlich, dass die institutionalen Ebenen, die bestehen, miteinander im Sinne des Kunstbetriebes in Kontakt kommen oder produktiv sind. Und da könnte genau die Funktion der Vereine oder wie immer das dann organisiert ist, liegen, dass sozusagen die Ebenen untereinander in guten Kontakt kommen, um die jeweiligen Ziele und Vorstellungen zu verwirklichen. Und die Falle, glaube ich, bei den Vereinen besteht darin, alles selber zu tun. Es gibt Statuten, wo Ziele drinstehen und Aufgaben drinstehen. Und die Zeit, glaube ich, ist vorbei, wo man alles selber tun konnte, sondern Ich glaube, dass die Zukunft eher darin besteht, in Kooperationen zu denken und nicht in Aufgaben und Ziele, die sich aus einzelnen Statuten oder Ähnlichem ergeben.
Das sind dann die Dachorganisationen und Plattformen, die sich dann ja auch schon zusammenschließen, oder?
Kurz, die Falle, die Sie da meinen, die ist für uns oft die Falle des nicht vorhandenen Geldes, weil jede Kooperation oder Austausch, auch so gern man den machen möchte, es scheitert dann oft am Finanziellen oder sich Leute von außerhalb dazu zu holen, sei es Kuratoren oder andere Kulturtheoretiker oder Fachleute, Experten, die einfach mal auch anderes Wissen, andere Kontakte, andere Ansichten mit einbringen. Und das ist halt wirklich schlicht und einfach oft nicht möglich, weil wir das Geld nicht haben. Da scheitert es oft an Transportkosten für eine Ausstellung. Wenn wir jetzt zum Beispiel gerne mit einem Kunstverein aus Deutschland kooperieren möchten, wissen wir nicht, wo wir das Geld hernehmen sollen, um den Transport zu bezahlen. Und das kann man nicht alles den Künstlern umhängen, das geht nicht.
Gut, sagen wir ein letzter Kommentar, dass es ja auch Bemühungen gab, also Kulturvereine sagen als immaterielles Kulturgut zu deklarieren, was doch eine ganz enorme Anerkennung auch für die Kultur- und Kunstvereine wäre, weil sie eben wirklich einen doch wichtigen Beitrag in der Geschichte, aber wie auch eben in der Gegenwart geleistet haben und weiterhin leisten, wirklich die Vielfalt der Kunst. Ja, Produktion klingt viel zu pragmatisch, aber sagen der Kunstbeschäftigung, auch sagen der Gegenwartsbezüge in der Kunst zu fördern. Und ich glaube auch in den Gesprächen hat sich die Wandlungsfähigkeit der Kunstvereine sagen, das immer wieder neu positionieren, das sagen Anknüpfen an gesellschaftliche Debatten, die Bemühungen um auch die sagen Akquirierung neuer Publika hat sich doch ganz deutlich gezeigt. Und ich glaube, ihr seid alle schwer engagiert und auf unterschiedliche Szenen und auch im unterschiedlichen Publikum fokussiert. Und es zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, sich immer wieder für die Kunst zu engagieren, für die Kunstförderung einzusetzen, nicht nur im finanziellen, vor allem im ideellen Bereich. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, oder doch, Julia Rüdiger, noch eine letzte abschließende Frage.
Ja, selbst ehrenamtlich in einem Verein tätig, der weitestgehend ein Kulturverein ist, an die Vorstandsmitarbeiterin. Kennen Sie Ihre Mitglieder? Weil es waren bombastische erste oder frühe Zahlen und die Zahlen sinken. Wen sprechen wir Kulturvereine denn an, wenn wir in die Gesellschaft gehen wollen? Kennen Sie Ihre Mitglieder? Wissen Sie, wen Sie ansprechen?
Die tatsächlichen Mitglieder? Die
jetzt Nein.
Visuell oder Publikum?
Das Publikum, also wer ist dabei, wer ist das Zielpublikum und entsprechen die dem, was das ursprüngliche Publikum ist?
Ja, das variiert natürlich von Veranstaltung zu Veranstaltung immer etwas. Es gibt auch gewisses Stammpublikum, kann man sagen, wo man weiß, die kommen regelmäßig, nicht zu jeder, aber zu jeder zweiten oder noch öfter Ausstellung. Ich persönlich kenne, nachdem ich doch schon lange dabei bin, aber halt nicht so viel in Linz bin, nicht alle Mitglieder, die bei uns als Mitglieder eingeschrieben sind im Verein. Aber zumindest die Namen der Künstlermitglieder, die ich nicht auswendig weiß, aber ich kann jedem ungefähr ein Werk zuordnen. Und das klappt inzwischen. Wir haben ja auch zu einem größeren Teil Nicht-Künstler als Mitglieder. Also wir haben, ich glaube jetzt ganz grob gesagt, 90 Künstlermitglieder und der Rest auf in etwa 270 plus minus sind Nicht-Künstlermitglieder. Und da kenne ich jetzt nicht so viele. Das ist.
Aber warum sind die dabei?
Warum sind die dabei? Weil die Interesse für bildende Kunst haben, wobei es auch immer schwieriger wird, neue zu akquirieren, weil das heutzutage funktioniert anders. Dieses Bedürfnis, einem Verein weit zu treten, jetzt als Nicht-Künstler-Mitglied, die Bereitschaft ist immer weniger da, ja. Das merkt man schon und da müssen wir sehr kämpfen und Werbung machen oder halt auch immer wieder das überdenken und schauen, wie, wenn wir nicht durch Mitgliedsbeiträge diesen gewissen Betrag, den wir da jährlich bekommen können, hereinbekommen, wie können wir es sonst machen? Oder was muss man, wie denkt man an Kunstverein für die Zukunft? Das sind natürlich sehr spannende Fragen und da wird sich sicher noch einiges verändern, weil wir sind sicher nicht der einzige Verein, der damit zu kämpfen hat, ja, mit diesen mit dieser neuen Lage der Gesellschaft, der anderen Möglichkeiten der Vernetzung, wo viel einfach auf digitaler, also in Social Media und sonstigen, also der Kunstverein ist ja nicht mehr so nötig als Instrument der Vernetzung, wie er vor 20 Jahren noch nötig war. Das hat sich ganz stark verändert.
Ich kann das unterschreiben. Also wir sind auch auf der Suche nach der nächsten Generation, dass wir das einfach weitergeben möchten. Also es ist interessant, es ist spannend, es sind relevante Themen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, das angesprochen wird. Es betrifft jeden. Kunst eröffnet Räume und das begeistert uns und das wird uns eine Freude machen, weiterzugeben.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es laufen gerade tolle Ausstellungen eigentlich in allen Räumen und Häusern. Am 8. November wieder eine Ausstellung im Bischofshof. Es laufen spannende, oder es kommt das Symposium, was du auch schon gerade erwähnt hast, über den Deserteur als Figur. Und war schon, sorry.
Aber es ist eine andere super Veranstaltung, die vielleicht dazu passt. Im kommenden Samstag im ehemaligen Gasthaus zur Schießhalle. Nämlich den Abend, der sich nennt Bar zur verlorenen Hoffnung.
Genau, also ein breites, auch das...
Beides.
Genau, ein breites Vermittlungsangebot im Mentors, und auch Ateliers und Kinder, sagen, Aktivitäten. Also ich glaube, sagen, das Angebot ist da, es muss stärker angenommen werden oder stärker auch vielleicht vermittelt werden. Ich danke ganz herzlich an das Podium für die Diskussion und die Anregungen und Gedanken, aber natürlich auch an Sie, ans Publikum. Und kann nur sagen, seien Sie aktiv, fördern Sie Kunst, interessieren Sie sich, nehmen Sie teil, nehmen Sie wahr und dann sind wir vielleicht alle gemeinsam auf einem guten Weg. Vielen Dank und einen schönen Abend.